Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, eigentlich hatte ich heute ein ganz anderes Thema geplant. Was heißt ein ganz anderes Thema? Ich habe immer irgendwelche Themen, die sich aus sozusagen aktuellen Entwicklungen ergeben, wo ich sage, da könnte ich drüber sprechen. Also da bietet mir der Markt, da bietet mir China, da bietet mir die Nachrichtenwelt viele Vorlagen. Und dann habe ich auch ganz viele Themen, die sozusagen hinten dran sind, die ich immer mal bringen kann, wo ich sage, das sind allgemeine Themen. Wenn ich mal ein bisschen Luft habe und wenn gerade weniger passiert, dann werde ich die auf jeden Fall bringen. Aber die höchste Priorität hat natürlich immer sozusagen mein aktuelles Leben, meine sozusagen eine Impression hier direkt aus China, wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwas erlebe oder irgendwelche aktuellen Dinge hier direkt aufschnappe, beobachte, wo ich sage, okay, das kann ich warten, dann bringe ich das sofort. Letzte Woche habe ich aus meiner Reise gemacht, noch diese Woche war ich unterwegs, gestern einen Tagestrip nach Shenzhen und da war ich im Vorfeld gar nicht so sicher, ob ich da so viel mitnehmen kann, was euch interessiert. Ich glaube aber schon. Und dann habe ich sofort gestern auf dem Rückweg im Zug noch einfach ein paar Zeilen abgetippt, einfach ein paar Stichpunkte gemacht, was ich so erlebt habe, weil ich sage, wow, eigentlich war dieser Tag so dermaßen gedrungen am Ende von Inhalten, von Impressionen, von Eindrücken, obwohl ich ja gar nicht so viel gemacht habe gefühlt und gedacht habe, ja, das muss ich auf jeden Fall hier im Podcast unterbringen und deshalb heute ein kleiner Sonderreport zu Shenzhen. Shenzhen, die Stadt, die sich, man kann nicht sagen, direkt südlich anschließt an Guangzhou. Es gibt noch eine andere mit Dongguan und dann kommt sozusagen Shenzhen. Shenzhen ist dann die Südspitze, die dann sozusagen den Übergang nach Hongkong regelt, vom Festland auf diese Inselwelt, wenn man so möchte. Und die beiden Städte Guangzhou und Shenzhen sind ungefähr 130 Kilometer auseinander. Das hat man, wenn man die schnellste Verbindung wählt, in circa 40 Minuten erledigt. Ist gar nicht so schnell, ne? Aber ich glaube, das wird sich in der Zukunft ändern. Ich bin mir sicher, da werden wir in, spätestens 10 Jahren. Es wird wahrscheinlich keine 10 Jahre mehr dauern. Sicherlich irgendeinen Maglev haben, der das Ganze in, 20 Minuten abspult, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe ohnehin eine andere Verbindung gewählt, weil ich direkt aus dem Stadtzentrum hier von Guangzhou gefahren bin. Und war dann eine gute Stunde, anderthalb Stunden war ich schon unterwegs und habe eine Bekannte getroffen, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Also somit meine längste, Shida, in dem Fall kann man auch sagen Freundschaft. Sie arbeitet in Shenzhen, ihr Mann auch und wir waren zum Mittagessen verabredet. Ich kenne sie schon, ich glaube, bestimmt so 7 Jahre von einem Sprachaustausch. Wir haben uns in Xiamen damals mal getroffen und auch in Shenzhen. Also das erste Mal, als ich in Shenzhen war, habe ich auch schon sie kennengelernt. Und ganz interessant, weil sie nicht nur sehr gut Englisch spricht. Und wir haben uns zwar, ich würde sagen, zu 50% auf Chinesisch unterhalten. Also es war wirklich so, wir mischen das dann, weil sie das auch einfordert. Und ich gleichzeitig das natürlich genieße. Und aber auch die Möglichkeit, auf Englisch zu sprechen. Auf der anderen Seite ist sie auch jemand, der sehr gute Insights hat in gewisse Bereiche, Wirtschaft und auch irgendwo sehr vertrauenswürdig ist, wo man auch weiß, sie kann das rational einordnen. Das ist ja nicht immer so bei den Chinesen. Viele haben halt ein sehr, dogmatisches Denken auch oder haben auch von der Welt nicht viel gesehen. Und das ist in dem Fall eben nicht so. Und sie arbeitet für einen Luxusmöbelhersteller in China, die auch viel mit europäischen Firmen, speziell aus Italien, zu tun haben. Und ich werde nie vergessen, dass sie mir schon damals gesagt hat, vor Jahren, also es ist ganz klar, dass die im Prinzip schon die Dinge, sagen wir mal, positiv formuliert übernehmen und sich inspirieren lassen, negativ formuliert, natürlich auch vieles kopieren und dann einfach in China komplett herstellen, übernehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was man in ganz, ganz vielen Bereichen sieht. Nur hier denkt man natürlich nicht dran, dass man einfach sagt, wir werden zukünftig im Prinzip dieselben Produkte herstellen, nur irgendwann besser und günstiger. Ja, also das immer auch, man hat dann keine Billigqualität mehr, sondern wirklich mit der Zeit hohe Qualität. Das Einzige, was man nicht hat, ist quasi die Marke. Ja, und das war interessant, weil natürlich hängt die ganze Luxusmöbelindustrie, genau wie die komplette Möbelindustrie, an einem Sektor. Und das sind natürlich die Immobilien. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das ein Bereich in China, der natürlich Probleme hat, wo wir einfach nicht mehr sagen, nicht nur kein Wachstum haben, sondern wirklich auch rückläufige Preise seit Jahren. China hat es halt bewusst auch provoziert, weil sie eben diesen Sektor sehr deflationär behandeln, weil sie eben diese Blase eindämmen wollen. Und das hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele Branchen und eben auch zum Beispiel auf solche Branchen wie die Möbelindustrie. Und das hat natürlich Einfluss auf ganz, ganz viele Subsegmente. Ja, ob das jetzt vom Elektriker ist bis zur Putzkraft, bis zum Makler oder eben auch bei den Möbeln. Aber sie sagt zum Beispiel, bei ihr ist es gar nicht so ein Problem, denn ja, es sind eben Luxusmöbel. Und da sagt sie, ist eigentlich die Nachfrage ungebremst. Was natürlich so ein bisschen bestätigt, was man ja ganz oft sieht, auch in der Krise oder so, was immer läuft, ist Luxus. Ja, die Reichen dieser Welt haben immer Geld. Die Reichen dieser Welt geben das auch aus. Auch bei Immobilien ist es ja so, die Top-Immobilien, ja, gilt auch speziell für Europa oder für die Standorte wie London, wie New York, das sagt ja eigentlich jeder, der so ein bisschen der Ahnung hat, die Top-Reise, die fallen nicht großartig, weil warum? Die Leute haben, die verlieren zwar auch in der Krise ein bisschen Geld automatisch, weil zum Beispiel die Aktienwerte sinken, aber diese Leute haben ja nach wie vor genug Geld zu kaufen und dort wird keiner plötzlich seine Immobilie verramschen. Anders sieht es natürlich beim Gesamtmarkt aus. Auch wie wir jetzt in China sehen, in Shenzhen zum Beispiel, ist es so, dass zum Beispiel die Hauskäufe endlich mal wieder leicht gestiegen sind im letzten Monat. Aber warum? Weil die Preise niedriger waren. Also hat seine Gründe, aber diese Auswirkungen sind eben unterschiedlich. Und es war schon interessant, dass sie endlich gesagt hat, sie arbeitet mittlerweile im Sales-Bereich. Früher hat sie mehr mit Italien direkt zu tun gehabt, aber sie sagt, das ist eigentlich für sie speziell gar keine so große Einstellung. Aber natürlich weiß man nie, wie es da wirklich weitergeht. Das eigentlich Interessante aber war gar nicht jetzt von ihrer Industrie, wenn ich ehrlich bin, sondern was sie erzählt hat, ist so ein bisschen allgemein, dass das Gesamtbild von China, wie man momentan auch Investments bewertet. Und da ist es schon so, dass ich immer genau schauen muss, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe oft mehr Ahnung von der chinesischen Wirtschaft als die meisten Chinesen, was auch logisch ist, denn das ist nun mal das, mit dem ich mich täglich beschäftige, also bei den Zahlen sowieso, aber auch so, was das Gesamtbild angeht, habe ich oft einen viel besseren Überblick aus meiner Sicht. Aber was die Chinesen natürlich haben, was ich nicht habe, ist natürlich so ein bisschen der kulturelle Kontext, dass sie natürlich aufgrund ihrer Familie, Freunde und so weiter, dass sie natürlich immer wieder sagen können, wie sie momentan denken, was die Leute sich so erzählen. Und was ich wirklich interessant fand, ist, dass sie gesagt hat, dass momentan eben die Leute in China gegenseitig eher dazu abraten, Immobilien zu kaufen oder große Investments zu tätigen. Also sich per se, dass man jetzt sagt, es ist komplett toxisch alles. Aber bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie eine große Lebensversicherung kaufen wollte, hat sie mir erzählt, für ihr Kind. Und das hat sie eigentlich wirklich vorgehabt, ist dann aber nach Hongkong. Sie hat gesagt, in China auf dem Festland haben Versicherungen immer noch keinen besonders guten Ruf. Und ja, ist dann nach Hongkong. Aber hat sich dann im letzten Moment von dem Schwiegervater im Prinzip beeinflussen lassen, der gesagt hat, nee, momentan auf keinen Fall kaufen. Also im Prinzip halt eine Versicherung, die an Renditen gekoppelt ist und so weiter. Und dass momentan einfach die Chinesen sehen, dass es halt dort nicht mehr so vorwärts geht wie früher und dann lieber sagen, behalte das Geld. Und das ist ja auch was ich beobachte, dass die Chinesen, das kann man ja auch messen, die sitzen ja auf Rekordbergen von Bargeld. Also die waren quasi noch nie so liquide, ja. Das klingt erstmal positiv, ist es aber natürlich nicht. Also nicht falsch verstehen, genug Liquidität zu haben, ist erstmal nicht verwerflich und kann sogar sehr sinnvoll sein. Aber wenn man natürlich zu viel hat, vor allem aufs Land betrachtet, dann bedeutet das, die Leute zu wenig konsumieren und zu wenig investieren. Genau das ist ja in China momentan so ein bisschen der Fall, dass man sich zurückhält. Hängt sicherlich damit zusammen, einfach, dass man nicht genau weiß, wie sieht meine zukünftige Situation aus, wie entwickelt sich der Markt und natürlich dann dieser Teufelskreis, viele sagen, warte mal lieber ab. Und ich werde niemals vergessen, als mir mal jemand gesagt hat, also Chinas Immobiliensektor, der wird eigentlich jetzt immer weiter laufen. Und wo ich dann gesagt habe, ja, aber ewig kann es ja nicht so nicht weitergehen, wir hatten ja unglaubliche Wachstumsraten. Und da war die Antwort, Erik, du verstehst China nicht, das wird immer so weitergehen. Damals war mir schon klar, natürlich haben wir hier eine Art Blase, gerade am Immobilienmarkt, ja, wo einfach alle immer davon ausgegangen sind, dass es so weitergeht und sich gegenseitig auch zugeredet haben. Jeder gesagt, hey, du musst Immobilien kaufen. Hast du das wahrscheinlich in Deutschland auch schon mal gehört, ja, dass die alle dazu raten. Das Geld selber haben wir natürlich auch am Aktienmarkt und so weiter immer mal wieder. Und momentan ist es in China halt so, dass es eher, ja, erstmalig seit eigentlich dieser Immobilienmarkt so existiert, dass man eben sagt, hier macht besser nicht. Und das gilt eben auch für andere Produkte, auch das Investieren bei Aktien und so weiter. Ja, ist natürlich ein Stück weit ein Kontraindikator, weil wir wissen genau, wenn alle dir raten zu kaufen, solltest du normalerweise nicht mehr kaufen. Umgedreht kann es natürlich bedeuten, dass du in einer Phase bist, wo es nicht ganz unattraktiv ist, einzusteigen. Aber natürlich, ja, erstmal denken so die meisten nicht und zweitens ist es ja auch nicht notwendigerweise so. Also es kann erstmal noch viel weiter runtergehen, es kann sein, es passiert überhaupt nichts, dann mit Stagnation. Aber war schon interessant, wie sie das so formuliert hat und sie sieht das natürlich auch ein bisschen kritischer, sieht natürlich auch die andere Seite, aber wir wissen auch, wenn eben viele Leute auf einen einreden im Umfeld, dann ist es auch nicht ganz so einfach zu sagen, nee, ich mache ja mein eigenes Ding, ich kaufe es jetzt, vor allem, es geht ja da um viel Geld. Ja, wir reden ja wirklich über Commitment. Da reden wir über, also in ihrem Fall jetzt schon über eine sehr große Summe. Da ist es natürlich schon so, dass du auch ein Stück weit auf, ja, natürlich die Kompetenz anderer baust, weil du selbst darauf das gar nicht so bewerten kannst. Ja, also selbst für mich, der sich jetzt damit viel beschäftigt, ist natürlich jetzt so ein Thema wie irgendwie so eine große Lebensversicherung ja gar nicht so einfach. Ja, also das war so das erste ganz interessantes Gespräch. Und das war sozusagen mein Mittagessen. Ich bin direkt angekommen und haben dort ja gut gegessen. Das war im Financial District. Da sind ganz viele Banken unterwegs und ganz viele Banken vor Ort. Und ja, sieht man auch, dass dort in Shenzhen definitiv Geld ist. Also wenn man von Guangzhou nach Shenzhen kommt, ist es kein Absturz oder so. Gerade wo ich jetzt hier lebe, ist auch sehr modern. Ich bin ja auch letztendlich im Financial District. Aber einfache Referenz sind natürlich immer die Autos. Und hier in Guangzhou würde ich die einfach als relativ normal bezeichnen. In Shenzhen ist das schon ein bisschen anders. Also allein dieser Straße, wenn man da so langläuft, da stehen halt wirklich irgendwie ein richtig dickes chinesisches E-Auto. Danach steht da irgendein großer Audi. Danach steht ein nicht ganz schlechter Tesla. Dann kommen auch ein paar andere Luxusautos vielleicht. Dann kommen wieder ein paar E-Autos. Und da merkt man, in Shenzhen ist natürlich Geld, ja. Also es ist eine der reichsten Städte von China, vor allem eben auch viele Leute, die es zu viel Vermögen gebracht haben über die Technologieunternehmen. Viele Leute kommen auch da wirklich hin, um richtig hart zu arbeiten. Du hast dort schon nochmal einen anderen Vibe, auch von der Geschwindigkeit. Guangzhou ist schon ein bisschen entspannter. Und ist sowieso auch der Grund, warum ich da bin hier in Guangzhou, weil ich hier den besten Mix habe aus Kultur, aus Leben und trotzdem aus Entwicklung. Shenzhen ist natürlich ein Stück weit ärmer an Kultur. Das muss man klar so sagen. Aber wenn du jetzt rein auf die Arbeitswelt gehst, Geld zu verdienen, speziell jetzt auch als Chinese oder als Aussteller, der jetzt in irgendwelchen speziellen Bereichen unterwegs ist, ist natürlich Shenzhen schon mit die attraktivste Stadt. Werden auch natürlich dann wieder ein Stück weit teurer alles. Ja, ja, und beim Thema Autos sind wir jetzt bei meinem zweiten Treffen. Ich war dann ein bisschen unterwegs, habe noch ein paar kleine Videos gemacht, aber jetzt mehr so ein paar Eindrücke für meine Leute. Übrigens da nochmal der Hinweis. Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, wir haben eine eigene App rausgebracht. Meldet euch da gerne an, kostenlos. Da habe ich zum Beispiel ein Video aus Shenzhen gepostet, wo ich ein bisschen was gezeigt habe von der einen Straße, in der ich dann als nächstes war. Das war dann nicht mehr der Financial District, sozusagen der Electric District, kann man das so sagen, Electronic District. Also das ist dann das, wofür Shenzhen ja eigentlich bekannt ist. Das ist eben diese Produktion von elektronischen Artikeln und der Verkauf und habe dann dort einen deutschen Bekannten besucht, der in Shenzhen lebt seit einiger Zeit, der sich im weitesten Sinne mit dem Export von Autos beschäftigt. Ich weiß auch nicht, ob er den Podcast hört, ich nenne den Namen auch nicht, weil es schon, was ich jetzt erzähle, interessanter ist und da jetzt nicht unbedingt Geschäftsgeheimnisse mit seinem Namen oder mit der Firma verbinden will. Ist ein super interessanter Typ. Ich habe den schon mal hier in Guangzhou getroffen. Der ist ab und zu mal hier. Ganz bescheidener und cooler Typ. Aber dann hat der immer so das Gefühl, ja, gerade bei so Autos und so Leute, die in diesem Bereich sind, das ist oft ein bisschen negativ konnotiert, gerade aus Deutschland. Was machst du? Ich mache Export-Import-Autos oder so ein bisschen, wenn die auch über, die reden hier aber ganz andere Summen. Ja, und da hat man oft so ein bisschen, ja, wahrscheinlich stimmt das nicht, übertreiben mal, aber ich halte ihn für sehr, sehr integer, was das angeht. Und ja, wie gesagt, ich war dann in Huangjiang Bay, heißt das. Das ist eine große Straße mit eben einem Haufen Malls, Elektronik, aber auch so kleinere Gassen, wo unglaublich viel Logistik abgewickelt wird. Das sind so Gebäude, die so eine Mischung aus Fabrik und Büro und ja, super interessant. Also es hat einen ganz eigenen Charakter. Habe ich auch noch nie so erlebt, wenn ich ehrlich bin, diese Kombination. Aber auch recht modern, muss man sagen. Dann auch wieder viele irgendwie Cafés und so. Es erinnert schon irgendwie so ein bisschen an so einen Bankendistrikt, aber geht halt um Elektronik. Also ein bisschen schwer zu erklären. Und ja, auf jeden Fall habe ich ihn dort dann gefunden. War gar nicht so einfach, das Gebäude zu finden und dann auch da hochzukommen. Und dann saß der dort mit einem anderen Deutsch an einem Rechner. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich ihn eigentlich so eher als eben den Auto-Experten, eher so diesen Verkäufer, nicht so schmierig, aber einfach so als eher so diesen Geschäftsmann wahrgenommen habe. Und da saß er dort mit einem Deutsch, einem Rechner, und die haben da irgendwie so einen Halbleiter in der Hand gehabt und haben da irgendwie am Rechner was gemacht. Und hä, was ist denn hier los? Und da habe ich mich mit den beiden unterhalten. Super interessant. Also erstmal, der andere war sogar, der ist seit 2015 schon in China, kommt aus dem IT-Bereich. Und hat auch gesagt, naja, also wenn du hier wirklich was reißen willst, dann musst du eigentlich nach Shenzhen kommen in dieser Branche. Weil er war jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, er ist jetzt super euphorisch und sagt auch, es gibt schon auch viele negative Entwicklungen. Man sieht auch natürlich, dass es nicht mehr so war wie vor ein paar Jahren, aber es ist eben trotzdem immer noch hochinteressant, hochinnovativ. Auch wenn du eben, ja, sagen wir mal, Einzelteile irgendwie brauchst, wenn du Sachen kaufst. Dann passt du bekommst hier alles. Also die haben dann, ich erzähl gleich, was die gemacht haben, aber wenn du irgendwann was brauchst, gehst du wirklich raus auf die Straße in ein Geschäft und du kriegst das alles vor Ort, ja. Und natürlich im klassischen Fall, wenn du produzierst, auch in größeren Mengen und dass du halt eben direkt diesen Austausch hast, dass du dort, ja, was die Elektronik angeht und auch die Entwicklung wirklich, dass du halt wirklich absolut am Puls der Zeit bist. Und das ist schon interessant, wenn so Leute so berichten davon, aber das Ganze sehr rational machen oder sie jetzt mit, ich sag mal, übertriebenen, leuchtenden Augen da sitzen. Und ja, was die gemacht haben, ist Folgendes. Die haben die Software vom, ihr kennt vielleicht dieses neue Xiaomi-Auto. Die haben versucht, diese Software so umzuprogrammieren, dass sozusagen die Anwendungen auch in Englisch verfügbar sind. Weil bisher ist ja Xiaomi wirklich nur in China im Vergleich zu anderen E-Auto-Herstellern, die nach Europa ausströmen und so weiter. Und Xiaomi hat da bisher kein Interesse, großartig das zu machen. Aber natürlich Leute, die Autos auch anders verkaufen wollen, die schon, weil die wissen, der Europäer oder der Araber, der möchte ja keine chinesischen Schriftzeichen bei sich dann im Auto, im Cockpit sehen, sondern eben englische, auch was die Applikation angeht. Chinesen haben ja eigene Apps und auch das wollen sie nicht. Und was die gemacht haben, ist wirklich, dass die quasi diese Software, das heißt geknackt, gehackt, das klingt sehr negativ, dass die halt umprogrammieren. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. So, er hat im Keller tatsächlich auch so ein Xiaomi stehen. Also er hat sich den gekauft und die haben dann so eine Platine auch rausgenommen, weil du musst das teilweise wirklich auch auseinanderlöten. Du kannst nicht einfach nur anschließen an den Rechner und auslesen, sondern du musst auch ein bisschen Ahnung haben, musst einzelne Sachen mal auseinanderbauen. Ich habe mir sagen, das ist wohl schon auch eine Standardplatte, die alle E-Auto-Hersteller so verwenden von Qualcomm. Okay. Aber es ist schon ein bisschen komplexer. Und dann haben die mir das da gezeigt. Und tatsächlich, die haben dann auf diesem Computer, also erstmal oben im Büro, das Auto war ja unten im Keller, haben die das schon relativ weit programmiert gehabt. Und super spannend. Also sie machen es erstmal nur auf Englisch und sind momentan viel dran, das Ganze in den Mittleren Osten zu exportieren. Das ist so die erste Station. Ich weiß auch, dass er mit Li Auto schon einiges gemacht hat, ja. Wobei Li Auto ist der Unterschied, dass Li Auto das auch selbst anstrebt, Xiaomi noch nicht. Und dann wollen sie aber auch nach Europa. Also, ja, das war schon interessant. Dann hat er mich noch runtergeführt. Also deswegen, das ist keine Spinnerei. Ich bin dann runter mit ihm in die Tiefgarage und habe mich dann überzeugt, dass er tatsächlich den Schlüssel hatte zu dem Xiaomi. Und ja, die haben dann dort teilweise halt eben die Teile ausgebaut, hochgenommen. Und dann auch ausprobiert, was sie da machen können. Und ja, dann saß ich auch zum ersten Mal in dem Xiaomi drin. Wir hatten überlegt, ob wir eine kleine Spritztour machen, aber er hat auch gemeint, naja, es ist jetzt halt 19 Uhr. Und 19 Uhr in China brauchst du mit dem Auto eigentlich irgendwo rauszufahren. Da fährst du 3 Meter und dann stehst du erstmal in der Straße. Und das wäre gestern auch so gewesen. Von daher habe ich gesagt, nee, reicht mir schon, wenn ich ein bisschen rumspielen kann und saß dann bei dem Auto drin. Ist schon ganz schnittig. Und er meinte auch, er war nämlich letzte Woche, ist er von Shen nach Guangzhou gefahren, aber ich war leider nicht da. Meinte auch, und er kann das schon beurteilen, er ist ein absoluter Fachmann. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung von Autos, aber er meinte, es ist wirklich technisch sehr, sehr stark, weil er eben auch sagt, hey, ein Porsche für 40.000 Euro ist einfach unschlagbar. Die machen zwar noch Verlust momentan mit jedem Auto, ich glaube so um die $10.000 so, aber das könnten sie hinbekommen über entweder Preiserhöhung oder über Skalierung. Und ich meine, ja, klar, wenn die Qualität stimmt, ist es natürlich ein absoluter Schnapper. Und er meinte, er sieht das schon so, dass die da wirklich auch technologisch sehr, sehr stark sind, dass es kein großer Abschlag ist und ist deswegen auch sehr, sehr überzeugt davon. Und was soll ich jetzt großartig über das Auto selbst erzählen? Es wirkt hochwertig, es ist relativ geräumig, es ist, wirkt sehr, sehr ansprechend. Ich habe auch nochmal auf die Bremse gedrückt, um die Funktion zu starten. Gefahren bin ich natürlich nicht, denn die Beschleunigung auf die 52 km/h in der Tiefgarage hätten sich jetzt nicht unbedingt so angeboten. Ja, also super interessant. Bin dann noch draußen rumgelaufen in dieser Huajiang Bay. Bay ist keine Bay, ja. Bay steht für Norden, das ist keine Bay. Huajiang Bay ist der Distrikt, so rum. Und habe mir noch ein paar Malls angeschaut. Das war aber für mich gar nicht so interessant, muss ich sagen, weil erstmal habe ich das Gefühl, so Malls habe ich auch schon woanders gesehen, nur nicht in der Dichte. Ja, wenn man in Bangkok war, da gibt es auch so ähnliche Sachen. Nur da ist es halt sicherlich nochmal konzentrierter, stärker. Du wirst auch auf der Straße mehr angequatscht. Also auch, ich habe auch gehört, dass mittlerweile halt viel mehr in Einzelhandel reingehen. Mir wurden dann ständig Uhren angeboten, was ich in Guangzhou noch nie hatte. Also in Guangzhou quatscht mich eigentlich niemand an. Also da merkst du dann schon, dass deutlich auch mehr Handel betrieben wird, anderweitig diversifiziert wird. Und diese Malls sind auch alle so aufgebaut, dass du dort in den ersten Stockwerken eher so Konsumersachen kriegst. Also wenn du jetzt irgendwas Spezielles suchst, das heißt speziell, auch wenn du du willst dir ein Smartphone kaufen oder irgendwas oder brauchst ein Kabel. Ich habe viele Leute gesehen, also ein paar Ausländer, die Ferngläser alle. Ich glaube, das sind mittlerweile ja wahrscheinlich so digitale Ferngläser, keine Ahnung. Scheint gerade so ein Renner zu sein. Auf jeden Fall bekommst du in den unteren Stockwerken eher übliche Waren, Konsumartikel. Und dann oben wird es immer spezieller. Er sagt auch, dann hast du halt jeden kleinen Chip, jede kleine Platine, irgendwelche Sachen. Das kriegst du dann halt weiter oben, wird dann immer spezieller. Und ja, aber wie gesagt, das war für mich jetzt nicht so besonders. Eher die Art und Weise, wie es dort exponiert wird und wie man dort das Ganze sozusagen lebt und damit umgeht. Und ja, ich bin dann am selben Abend noch zurückgefahren, hatte erst noch überlegt, dort zu bleiben, aber ich habe gedacht, ich muss ja heute Morgen, und das ist wirklich so direkt im Podcast aufnehmen, und auch wieder arbeiten. Ich werde sicherlich nochmal nach Shenzhen kommen und will dann auch mal ein bisschen in ein paar andere Bezirke, weil die spannenden Sachen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Shenzhen hat halt eben diese ganzen Unternehmen wie DJI, wie Tencent, wie Huawei, wie BYD, die sitzen alle in Shenzhen. Und natürlich sitzen die nicht in dieser Straße, sondern die sind natürlich außerhalb auf ihren Campussen und so weiter mittlerweile, bauen da irgendwelche Superstädte, Tencent vor allem. Da werde ich nicht einfach so reinmarschieren können, aber ich will mir da schon mal einen besseren Überblick noch verschaffen. Auch vielleicht mal zu ein paar Regionen gehen, wo mehr Sachen ausprobiert werden. Denn im Stadtzentrum muss man sagen, ist es jetzt kein super Upgrade zu Guangzhou, dass man sagt, da sieht man jetzt so die ganz großen Experimente. Das wird sicherlich in der Zukunft mal ändern, dass du dann mehr Sachen siehst, die wirklich ausgetestet werden, wie eben irgendwelche Drohnen. Aber bisher, klar, das findet nicht direkt im Stadtzentrum statt, sondern wird erstmal getestet. Da ist aber Shenzhen auf jeden Fall weiter als andere Städte, weil sie eben die 4 haben. Und das will ich mir nochmal in Zukunft ein bisschen mehr anschauen. Aber für mich ging es gestern dann abends zurück, damit ich heute Morgen den Podcast für euch aufnehmen kann. Das ist damit getan. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Xia Hui. 切